Es ist Mittwoch, der 20. Mai 2026. Sie hören Konterfunk aktuell. Durch die Sendung führt sie Stefan Milius. Mit dem Heizungsgesetz der Hinterlassenschaft von Robert Habeck wurde in Deutschland, zurückhaltend formuliert, wohl keiner richtig glücklich. Abhilfe schaffen soll nun das Gebäudemodernisierungsgesetz, das an seine Stelle tritt. Allerdings bleibt auch hier die Euphorie bei den Betroffenen, bei Eigentümern und Vermietern aus. Selbst wenn man nun die Gasheizung nicht mehr aus dem Keller reißen muss, verstecken sich in diesem Gesetz laut Kritikern diverse Fallen, die ins Geld gehen können. Wir schauen uns das an mit Dr. Thomas Brändlein, dem Landesvorsitzenden des Bayerischen Wohnungs- und Grundeigentümerverbandes. Beim Kampf gegen Geldwäsche möchte die EU mit einem neuen Regelwerk sehr viel weitergehen als heute. Wer Geldtransaktionen macht, muss mit einer Durchleuchtung bis ins tiefste Innere rechnen. Wurden Behörden früher aktiv, wenn ein Verdacht aufkam, wird das System nun auf den Kopf gestellt. Alles gilt als verdächtig, bis zum präventiven Beweis des Gegenteils. Was unter dem Dach der EU-Behörde AMLA in Frankfurt geplant ist, darüber spreche ich mit dem Wirtschaftsjournalisten und Konterfunk-Redakteur Oliver Stock. Gerade wurde die Klimakatastrophe abgesagt. Die schlimmsten Szenarien, die man uns präsentierte, wurden vom Weltklimarat als unplausibel aus dem Verkehr gezogen. Das hält eine Kommission der Weltgesundheitsorganisation WHO nicht davon ab, den Klimawandel zum internationalen Gesundheitsnotstand zu erklären, den man umgehend ausrufen müsse. Diesem Schritt sollen Maßnahmen folgen, mit denen sich der besagte Notstand verhindern lasse. Der ehemalige Chef des Thüringer Landeskriminalamts und Sicherheitsexperte Uwe Kranz beschäftigt sich seit Jahren mit den Plänen der WHO. Er ist bei uns zu Gast. Nach einem Anschlag auf den Brandenburger Antisemitismusbeauftragten stellen sich sehr grundsätzliche Fragen. Der Tatverdacht richtet sich nämlich gegen Mitarbeiter einer NGO, die offiziell dem Schutz der Demokratie dienen soll. Thomas Hartung teilt seine Gedanken dazu im Kommentar zum Tag. Soweit die Themen der heutigen Ausgabe von Konterfunk aktuell. Es wurde als das große Befreiungswerk für Deutschlands Hausbesitzer angekündigt. Die Bundesregierung kassiert das umstrittene Habeck-Heizungsgesetz und ersetzt es durch ein sogenanntes Gebäudemodernisierungsgesetz. Die Botschaft lautet: Aufatmen, die Gasheizung darf bleiben, der Wärmepumpenzwang ist vom Tisch. Doch je genauer man in den Gesetzestext schaut, desto lauter läuten die Warnglocken. Der Normenkontrollrat spricht von einem der handwerklich schwächsten und praxisfernsten Vorhaben der letzten Jahre. Immobilienunternehmen zerreißen die Pläne. Die Kritik, das Gesetz verkaufe eine Scheinfreiheit, vertage den Konflikt und verschiebe unkalkulierbare Kosten und Risiken einfach in die Zukunft von Eigentümern und Mietern. Was bringt das Ganze und was bringt es nicht? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Thomas Brändlein. Er ist Landesvorsitzender des Bayerischen Wohnungs- und Grundeigentümerverbandes. Guten Tag, Herr Dr. Brändlein.
Grüß Gott.
Herr Brändlein, die Politik feiert sich selbst für die Abschaffung des Habeck-Gesetzes als Sieg für die Eigentümer. Wenn wir jetzt auf die nackten Fakten schauen, Deutschland ist ja gesetzlich und verfassungsrechtlich zur Klimaneutralität bis 2045 verpflichtet. Da besteht ja der Verdacht, dass die harten Dekarbonisierungszwänge, die bleiben bestehen und das Ganze ist eine politische Inszenierung.
Ja, das ist sicherlich in großen Teilen so. Vor allem, weil man ja zum Beispiel jetzt die Szenarien, die jetzt der Weltklimarat für die schlimmste Annahme der Entwicklung der Klimaziele ausgesprochen hat, ja jüngst erst runtergesetzt wurden und das hat man offensichtlich nicht berücksichtigt. Zum Zweiten hat man zwar jetzt zum Beispiel diese starre Quotenvorgabe von 65% für den Einbau von neuen Heizungen für erneuerbare Energien weggenommen. Auf der anderen Seite hat man aber neue künstliche Verteuerungen eingeführt, sodass die in verbunden mit komplizierten Verteilungsregelungen eigentlich nicht zu einer wirklichen Verbesserung führen.
Es gibt noch eine weitere Befürchtung. Wir haben es immer noch zu tun mit dem Artikel 20a des Grundgesetzes, also die staatliche Pflicht zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Wenn das neue Gesetz den Pfad zur CO2-Minderung nun faktisch aufweicht, riskieren wir da nicht exakt dieselbe Dynamik wie beim historischen Klimaurteil von 2021? Also könnten Gerichte den Eigentümern das Gesetz in ein paar Jahren wieder um die Ohren hauen?
Theoretisch ja, wobei, wie ich gerade schon sagte, sind ja diese Klimaszenarien jüngst erst geändert worden. Und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts basiert unter anderem aus Grund dieser schlimmsten Annahmen. Wenn jetzt diese Annahmen anders sind, kann es durchaus sein, dass das Bundesverfassungsgericht in solchen Dingen dann auch etwas weniger streng urteilt. Wie genau es ausfallen wird, ist aber sicherlich völlig ungewiss.
Aber dieses Zusammenfallen der Ereignisse, dieses Zeitliche, das ist ja wirklich sehr unglücklich. Die Warnprognosen werden zurückgenommen. Jetzt das neue Gesetz, da müsste man doch irgendwo sagen, wir schauen uns das Ganze nochmal an.
Ja klar, eigentlich müsste man diese ganze Klimapolitik und die ganzen Gesetze, die man damit macht, auf den Prüfstand gestellt werden und wirklich geschaut, ist denn das im Lichte der neuen Annahmen überhaupt noch so notwendig? Vor allem auch dann im Vergleich zu unseren Nachbarstaaten, weil es kann ja nicht sein, dass wir nach wie vor versuchen, Weltmeister in allen Dingen zu werden.
Schauen wir uns das Gesetz noch ein bisschen im Detail an. Ich habe es erwähnt, der Normenkontrollrat hat das Vorhaben als handwerklich schwach und praxisfern bezeichnet und er nennt auch den Text in weiten Teilen unverständlich. Man fragt sich nun, wenn selbst die Prüfinstanzen den Text kaum verstehen, wie soll dann ein privater Hausbesitzer danach verlässliche Investitionsentscheidungen für die nächsten 20 Jahre treffen? Ist das überhaupt möglich auf dieser Grundlage?
Glaube ich nicht, denn es sind ja auch zum Beispiel im Bereich des Mietrechts neue Vorschriften drin. Die alten, die schon konfliktträchtig waren, wurden zum großen Teil nicht geändert, sondern sind verblieben, sodass ein Vermieter, wenn er denn da neue Heizungen einbaut, eigentlich mit einem Bein schon im nächsten Rechtsstreit ist, weil er, wenn er nur einen Fehler irgendwo macht, möglicherweise ihm die ganzen Abrechnungen für Modernisierungsmieterhöhungen oder auch Betriebskostenabrechnungen auf die Füße fallen. Also da ist sicherlich nichts vereinfacht worden, sondern es ist eigentlich weiter an der Verkomplizierungsschraube gedreht worden, sodass man als Vermieter eigentlich schon ein Freund der Mathematik sein muss, um sowas überhaupt noch vernünftig ausrechnen zu können.
Es wird ja alles dann noch komplizierter. Das Gesetz erlaubt weiterhin den Einbau fossiler Heizungen, koppelt dies aber an eine verpflichtende sogenannte Biotreppe, also steigende Anteile von Biomethan oder synthetischen Brennstoffen und parallel steigende CO2-Kosten. Das wird uns als Technologieoffenheit verkauft, aber es klingt ein bisschen nach einer Beruhigungspille, weil diese Brennstoffe auf Jahrzehnte unbezahlbar oder vielleicht gar nicht mehr verfügbar sein werden.
Genau, das ist es. Das ist eine Scheinlösung, denn man muss sehen, das führt wieder zu einer Verteuerung des Heizens für die Leute. Wenn man also ausgeht, bei 10% im Eckpunktepapier war das gestanden, ausgehend von den Preisen vor dem Irankrieg, dass also 10% Beimischung bei einer Gasheizung 200 Euro im Jahr für ein Einfamilienhaus und 280 Euro für eine Ölheizung ausmacht. Und wenn man es dann hochrechnet, sind es bei 60% oder 100% dann mehrere tausend Euro. Vor allem dann mit den Preisen, die dann anfallen aufgrund der Krise. Und man muss noch sagen, diese Stoffe sind extrem selten da. Sie werden nicht in dem Maße produziert. Dieses Gesetz schafft höhere Nachfrage, was weiter zu einer Preissteigerung führt. Und dann heißt es ja so schön, ja, die Mieter müssen entlastet werden vor dem Vermieter. Aber es ist nicht der Vermieter, der hier Kosten treibt, sondern es ist die Regierung, die Kosten treibt und wälzt es einseitig auf die Vermieter ab, um die Mieter als mögliche Wähler nicht zu verbrellen.
Wenn nun heute jemand im Vertrauen auf dieses Gesetz eine neue Gasheizung einbaut und deren Betrieb dann später durch diese Bioquoten und CO2-Preise später explodiert, wer trägt dann am Ende das finanzielle Risiko? Kommen wir dann wieder auf den Staat zurück mit Subventionen?
Ja, es soll der Vermieter tragen im Wesentlichen, weil das Gesetz ja so schön schreibt, dass also dann der Vermieter bestimmte Kosten nicht auf den Mieter umlegen kann. Sei es, was die Modernisierung betrifft, sei es dann im Rahmen der Betriebskostenabrechnung, werden immer gewisse Anteile dann alleine beim Vermieter verbleiben. Das Problem dabei ist, gerade bei Bestandsgebäuden in Altstädten wie hier in Bamberg oder auch anderswo, haben sie oftmals nicht die Möglichkeit, das so komplett zu modernisieren, dass es ohne diese alten Techniken geht. Und da sind solche Eigentümer natürlich aufgeschmissen.
Das heißt, die Frage für Eigentümer lautet nicht mehr, darf ich überhaupt eine fossile Heizung einbauen, sondern will ich mir das wirtschaftlich überhaupt noch leisten?
Genau. Und das führt dann wiederum dazu, und das erleben wir in unserer Beratungspraxis vermehrt in den letzten Jahren, und es nimmt weiter zu, dass die Leute dann sagen, ja, dann vermiete ich überhaupt nicht mehr, weil ich mir diese komplizierten Gesetze nicht mehr antun will, weil ich nicht das Risiko eingehen will, dann in einen Rechtsstreit gezogen zu werden, weil ich möglicherweise die Vorgaben nicht erfüllt habe und der Mieter sagt dann, ich muss ihm Geld zurückzahlen, ich muss Investitionen machen, schreibt mir der Staat vor, ich kann sie nicht weitergeben, es amortisiert sich nicht und dann bleiben einfach viele Gebäude leer oder es werden auch keine neuen Mietgebäude mehr gebaut, weil die Leute sagen, das ist viel zu risikoreich, die Rendite kann ich mir nicht erwirtschaften. Und dann wundert sich die Regierung, warum die Mieten explodieren und warum keine neuen Mietwohnungen gebaut werden. Und dann versucht man es wieder über die Mietpreisbremse. Aber es funktioniert halt nicht, weil man es nicht ganzheitlich betrachtet.
Sie sind ja sehr nah am Puls der Eigentümer und Vermieter. Ich nehme an, da sind auch schon viele Reaktionen eingegangen. Wie sieht die Stimmung aus? Ist die Kritik unison oder gibt es auch Leute, die dem Ganzen etwas Gutes abgewinnen können im Sinne von, naja, nicht mehr ganz so schlecht wie vorher?
Ja, also dieser Verzicht auf die 65% Quotenvorgabe, der wird allgemein begrüßt. Aber es kommt halt dieser Pferdefuß der Grüngastreppe oder Bioöltreppe oder wie immer man das nennen will, hinzu, die halt zu einer künstlichen Verteuerung des Heizens führen. Und eines hat man auch noch nicht gemacht und ich will das vielleicht noch ergänzen, weil das vielleicht auch gar nicht so im Blick ist. Die europäischen Gebäudeeffizienzklassen sind so unterschiedlich, dass also im Rahmen der Gebäuderichtlinie, die ja da hinzukommt zum Gebäudemodernisierungsgesetz, es sein kann, dass deutsche Gebäude mit gleichem Standard wie ein holländisches oder wie ein italienisches, aber in einer schlechteren Kategorie eingeordnet, Modernisierungs- oder Verbesserungsmaßnahmen machen müssen, während im Vergleich dazu das gleiche Gebäude in Holland oder in Italien oder in Irland nichts machen muss, weil aufgrund nationaler Standards, die in einer besseren Klasse sind. Und das kann es ja auch nicht sein. Also auch das muss im Blick genommen werden, wurde es im Gesetz aber offenbar nicht.
Das heißt, die Energiewende droht zu einer Art exklusiven Vermögensprojekt für reiche Eigentümer zu werden, während der Mittelstand abgehängt wird und sich das alles, was nötig wäre, kaum mehr leisten kann.
Ja, und hinzu kommt ja, dass das in der Regel ja nur für Wohngebäude gilt, für Gebäude, die dem Staat gehören oder für Industriegebäude oder Wirtschaftsgebäude gilt es ja in dem Umfang nicht. Und da stellt man sich schon die Frage, warum der Staat nicht eigentlich mal mit gutem Beispiel vorangeht und erstmal seine Gebäude macht und es dann alles den privaten Vermietern aufbürden will.
Wenn wir nun den Kritikern glauben, dass es sich hier um ein handwerkliches Desaster handelt bei dem Gesetz und wir daraus ein praxistaugliches Gesetz machen wollten, was würden Sie der Bundesregierung da empfehlen? Wie könnte das aussehen?
Ja gut, zunächst einmal müsste man bereit sein, alles in den Blick zu nehmen. Also jetzt nicht nur den Gebäudesektor, nicht nur das Mietrecht, sondern alle Punkte, was man damit erreichen will. Dann müsste man schauen, dass man diese ganzen Paragraphenketten, man hat ja einmal das Gebäudeenergiegesetz, dann hat man im BGB Änderungen gemacht. Da gibt es mittlerweile ja, was die Mieterhöhungen wegen Modernisierung begibt, zig Buchstabenparagraphen mit Unterabsätzen und Absätzen mit 1a, 1b und so weiter und so fort. Das versteht selbst ein Jurist wie ich kaum noch. Und die Gerichte können es auch kaum noch vernünftig anwenden. Sie können solche Vorgaben auch ohne Zuhilfenahme von Sachverständigen kaum noch erfüllen. Also da müsste man im Endeffekt es einfach formulieren und müsste sagen, wir setzen Schwerpunkte und überlassen es dann einfach dem Markt, dass man eine vernünftige Lösung findet und es wirklich technologieoffen macht und nicht Vorgaben setzt, die dann im Endeffekt nur Konflikte in Rechtsstreite zwischen Vermietern oder Mietern weiterleiten oder auch zwischen den Behörden, die ja dann irgendwas kontrollieren sollen. Also da könnte man schon einiges ansetzen.
Hat aus Ihrer Sicht vielleicht einfach der politische Mut gefehlt, sich dieses missglückten Heizungsgesetzes zu entledigen, ohne gleich wieder etwas nachzuschieben?
Ja, vor allem da sehe ich jetzt den Schwerpunkt wohl bei der SPD, die wohl als Teil der vorhergehenden Regierung wohl nicht bereit war, hier wirklich tiefgreifende Änderungen zugunsten der Bürger durchzusetzen, sondern man hat es wieder versucht, das mit Scheinlösungen zu kaschieren, ähnlich wie bei dieser 1.000-Euro-Prämie, wo man auch gesagt hat, naja, das sollen halt die Arbeitgeber bezahlen, aber wir spendieren euch das. Ne? Das sind genau dieselben Art von Gesetzen, die hier gemacht werden, wo man Scheinlösungen propagiert, angeblich um den Leuten was Gutes zu tun, aber sich an die wirklichen notwendigen Dinge nicht herantraut.
Gebäudemodernisierungsgesetz statt Heizungsgesetz und was das in der Praxis bedeutet. Zu Gast dazu war Dr. Thomas Brändlein. Besten Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Politische Funktionen, geplante Transaktionen, Herkunft des Geldes. Geht es nach den neuen Plänen der Europäischen Union, sollen Banken und Finanzdienstleister künftig noch tiefer in das private Finanzleben der Bürger hineinleuchten können. Das Instrument dafür trägt das unscheinbare Kürzel AMLA. Die neue europäische Superbehörde Anti-Money Laundering Authority zur Geldwäschebekämpfung mit Sitz in Frankfurt will ab 2027 mit einem historisch beispiellosen Regelwerk für eine Aufsichtsrevolution sorgen. Kritiker sprechen hingegen von einem finanziellen Datenstriptease, anwaltliche Standesorganisationen warnen vor dem Ende der Verschwiegenheitspflicht und erste Sparer fragen sich genervt, ob schon bald auch die Blutgruppe eine relevante Information sein wird. Geldwäschebekämpfung à la EU, dazu ist jetzt bei mir mein Konterfunk-Kollege und Wirtschaftsjournalist Oliver Stock zu Gast. Hallo Oliver.
Guten Tag.
Oliver, niemand verteidigt Drogenkartelle oder Steuerhinterzieher oder Terrorfinanzierung. Du schreibst aber in einer aktuellen Publikation zum Ganzen von einem drohenden finanziellen Datenstriptease. Bitte erklär uns mal, wo genau überschreitet diese Behörde AMLA die Grenze zwischen der legitimen Kriminalitätsbekämpfung zur flächendeckenden Überwachung von unbescholtenen Bürgern?
Naja, was gerade passiert, ist Folgendes. Die EU hat eigentlich immer hehre Vorsätze. Sie will unbedingt was Gutes tun und sie schießt dann in der Regel übers Ziel hinaus und es passiert genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich vorhat. Du hast es ja eben richtig beschrieben. Es geht um Geldwäscheprävention. Es geht darum, dass keine Drogengelder, dass keine Mafiagelder in Umlauf kommen und dass man es diesen Verbrechern schwieriger macht, ihr Geld zu waschen. Aber die EU schießt übers Ziel hinaus, indem sie jetzt eine neue Superbehörde gegründet hat, die jetzt gerade ihre Arbeit aufnehmen will und bis 2027 dann auch wirklich voll operativ tätig sein will. Diese Superbehörde, AMLA genannt, die hat die Befugnis, direkt auf etwa 40 große Banken in Europa zuzugreifen und diese dann auch aufzufordern, wirklich alles zu tun, um Geldwäschemaßnahmen zu erkennen. Und dazu gehört eben, dass diese Banken dann intensiv bei den Kunden gucken müssen, was da passiert. Und wenn diese Banken intensiv reingucken auf Anweisung der AMLA, dann gucken sie eben auch genau, wer ist das, was für Transaktionen werden da gemacht, wie viel Geld wird da bewegt. Und das ist genau die Richtung, die man als ja, gläserner Bürger so nicht haben will, weil am Ende mein Eigentum, mein Geld, meine finanziellen Verhältnisse überall offengelegt sind und da reingegriffen und reingeschaut werden wird.
Grundlage für das Ganze ist das Single Rule Book, eine Art Regelbuch. Welche sensiblen Daten müssen denn jetzt Banken, Kryptodienstleister oder auch Immobilienmakler standardmäßig und eben auch EU-weit einheitlich erfassen? Wo tut's weh?
Ja, sie müssen erfassen natürlich, das ist ja normal, den Namen, den Geburtsnamen und den Geburtsort. Aber es geht eben weiter. Es geht dahin weiter, dass sie auch sämtliche Namen erfassen, also auch Zweitvornamen und so weiter. Das war bisher nicht der Fall. Es geht weiter, dass sie Bargeldobergrenzen, die bewegt werden, sich ausgedacht haben. Wer mehr als 10.000 Euro irgendwo abhebt oder irgendwo weitergibt, ist per se schon mal verdächtig. Und das sind eben Informationen, die so noch nicht zusammengeflossen sind. Bisher haben die Banken das einzeln sich angeschaut und diese neue Behörde ist dafür zuständig, einen europaweiten Blick zu haben. Also zu schauen, wenn ein Kunde irgendwo 10.000 Euro abhebt von einem Konto und das vielleicht auch noch von einem anderen Konto bei einer anderen Bank macht, dann fließen diese Daten bei dieser Behörde zusammen und es schrillen die Alarmglocken. Und das kann so weit gehen, dass dann die Bank, die das alles ausführt, angewiesen wird, Kontosperrungen vorzunehmen, dass dann über die Staatsanwaltschaft ermittelt wird und sehr viel Ungemach auf die Bürger zukommen kann.
Schauen wir uns dieses Ungemach konkreter an. Du hast ein sehr plastisches Szenario beschrieben in deinem Text. Ein Algorithmus der Bank schlägt bei einer ungewöhnlichen Überweisung oder einer Kryptotransaktion an und der Bürger steht vor einer gesperrten Karte an der Tankstelle. Erhöht also diese AMLA den regulatorischen Druck auf die Banken so massiv, dass sie im Zweifel lieber einmal zu viel als einmal zu wenig sperren?
Ja, die AMLA dreht im Grunde genommen das um, was in jedem Rechtssystem erstmal Voraussetzung ist, nämlich, dass der Angeklagte oder derjenige, dem etwas unterstellt wird, dass für den erstmal die Unschuldsvermutung gilt. Davon gehen wir in unseren Rechtssystemen aus, auch wenn das in den Medien häufig nicht der Fall ist, wenn es da häufig Vorverurteilungen gibt. Vor dem Recht ist jeder, der vor Gericht steht, erstmal unschuldig und ihm muss das Gegenteil bewiesen werden. Hier jetzt ist genau das umgekehrte Vorgehen der Fall. Ich selber als betroffener Bürger, dem vielleicht ein Konto gesperrt wird, weil ich eine große Überweisung gemacht habe, muss beweisen, dass diese Überweisung rechtmäßig ist, dass das Geld, was ich überwiesen habe, rechtmäßig von mir verdient worden ist, dass ich es versteuert habe. All das muss ich nachweisen, dafür muss ich Dokumente auftreiben, die das belegen und dann wiederum könnte es sein, dass mein Konto wieder entsperrt wird. Also diese Beweislastumkehr, das ist etwas, was wirklich kritisch ist und was die Einrichtung der AMLA befördert. Und es befördert eben dann auch so einen vorauseilenden Gehorsam bei den Banken, die ja nicht gegen irgendwelche dieser Regeln verstoßen wollen.
Als Bankkunde werde ich gewissermaßen zum potenziellen Kriminellen degradiert, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, du wirst als Bankkunde zunächst mal auf einen Datensatz reduziert. Und dieser Datensatz sind also deine ganzen Transaktionen und all das, was über dich bekannt wird, das ist gespeichert. Und wenn du dann irgendwelche Handlungen machst, dann verändert sich dieser Datensatz und es erscheint ein entsprechendes Häkchen, alles ist in Ordnung oder es erscheint eine rote Ampel, irgendwas ist hier verdächtig und dann geht der ganze Vorgang erst richtig los. Das ist das Problem. Wir haben ja normalerweise ein Umgang mit Dienstleistern wie Banken, wie anderen Finanzdienstleistern, mit Versicherern, der noch davon geprägt ist, dass Menschen sich mit Menschen unterhalten. Das nimmt natürlich zunehmend ab, aber hier wird ganz klar, der Mensch wird zu einem Datensatz reduziert und ein Algorithmus wertet diesen Datensatz aus und dass dabei persönliche Entscheidungen, die nachvollziehbar sind, möglicherweise einfach nicht richtig bewertet werden, das liegt auf der Hand.
Bemerkenswert ist auch, wer inzwischen alles auf die Barrikaden geht. Die Bundesrechtsanwaltskammer, die fürchtet um die anwaltliche Verschwiegenheit. Der Anwaltverein, der sieht Eingriffe in die Selbstverwaltung. Die Versicherungsmakler, die stöhnen, weil sie es damit über 114 Seiten langen Anleitungen für Fragebögen zu tun kriegen. Neben all dem anderen, was jetzt hier aufgezählt wurde, entsteht ja auch ein bürokratisches Monster, das auch die Wirtschaft lähmt.
Ja, auch das ist natürlich immer wieder etwas, was, wenn es von der EU kommt, gerne passiert. Wir haben auf der einen Seite diesen gläsernen Bürger, der immer mehr befördert wird, und er wird dadurch gläsern gemacht, dass er mit immer mehr Bürokratie konfrontiert wird. In diesem Fall sind die Finanzdienstleister, zum Beispiel die Versicherer, aber auch die Banken natürlich betroffen, aber es sind eben auch die Anwälte betroffen, wenn die zum Beispiel Anwaltskonten für ihre Mandanten führen, von denen dann irgendwelche Transaktionen ausgelöst werden, dann müssen sie da genauso diese ganzen Regeln erfüllen. Also ein neues Bürokratiemonster kommt da auf uns zu, kommt da vor allen Dingen auf die Finanzdienstleister zu, und die kleineren davon sind selten in der Lage, das vernünftig auszufüllen. Im Prinzip, es hilft wirklich keinem, was da passiert, sondern der gläserne Bürger und mehr Bürokratie sind zwei gewichtige Argumente, die eigentlich gegen diese Einrichtung dieser Superbehörde sprechen. Und die Gefahr, dass eben das Thema Geldwäsche benutzt wird, um tief, tief reinzuschauen und die Unternehmen mit Bürokratie zu belasten, die ist sehr groß.
Monster können auch weiter wachsen, wenn man sie anständig füttert. Es ist eine beliebte Taktik in der Politik, dass man mal etwas lanciert, einen Testballon abgehen lässt, und wenn dann kein großer Widerstand kommt, dann geht man eben noch einen Schritt und noch einen Schritt und noch einen Schritt weiter. Befürchtest du aus deiner Erfahrung, aus der Beobachtung dieser Sache, dass die Geldwäschebekämpfung nur der Türöffner für noch etwas Größeres ist?
Also, du hast es eben sehr schön zusammengefasst, und es gibt ein wunderbares Zitat von dem schlitzohrigen und eigentlich sehr geschätzten ehemaligen EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker dazu. Der hat mal die EU-Vorgehensweise so beschrieben. Er hat gesagt, wir beschließen etwas und dann stellen wir es in den Raum und dann warten wir ab, was passiert. Und wenn es keinen großen Aufschrei gibt, weil die meisten gar nicht verstehen, was wir da beschlossen haben, dann gehen wir Schritt für Schritt weiter, bis es kein Zurück mehr gibt. Und das beschreibt wunderbar das, was hier passiert. Es geht erstmal um Geldwäscheprävention. Es wird dann weitergeschaut. Wir haben das Thema, dass alle Finanzdienstleistungen transparent werden. Es bleibt nichts mehr geheim. Eigentum, was man eigentlich für sich behalten möchte, worum man auch nicht in der Öffentlichkeit nun alle Daten preisgeben will, das gilt mit einmal nichts mehr. Und am Ende gibt es natürlich auch weitergehende Pläne der EU. Zum Beispiel gibt es immer wieder Machbarkeitsstudien, die beauftragt wurden, ob man nicht ein EU-weites Vermögensregister einführt, womit man also genau abchecken kann, wer wie viel besitzt. Und wenn man das erstmal weiß und wenn man das genau dokumentieren kann, dann kann man natürlich darauf auch ganze Steuersysteme aufbauen. Und damit sind dann einer Finanzverwaltung, die kein Halten mehr kennt, Tür und Tor geöffnet.
Das heißt, wenn man diese Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche als mögliche Grundlage für Vermögensabgaben oder Sondersteuern sieht, dann ist man nicht zwingend ein paranoider Verschwörungstheoretiker.
Das sicherlich nicht, sondern es geht eben Schritt für Schritt weiter. Wir sehen das ja an den verschiedensten Ecken innerhalb der EU. Da wird aus einem Regulierungsakt für KI plötzlich so etwas wie ein Verbot für jüngere Menschen im Internet zu recherchieren. Das heißt, es wird mit eigentlich einem guten Ansatz, erstmal Missbrauch zu verhindern, wird am Ende der Gebrauch eingeschränkt. Und genau das, was überall in der EU passiert, das sieht man eben jetzt hier auch bei dieser AMLA, bei dieser Behörde, die tief in unsere Finanzverhältnisse hineinleuchten kann.
Stichwort angebliche Verschwörungstheorien. Ab Juli 2027 gilt auch eine EU-weite Bargeldobergrenze von 10.000 Euro für gewerbliche Zahlungen, wobei Meldepflichten schon ab 3.000 Euro greifen. Ist das dann eben doch der finale Schritt zur schleichenden Abschaffung des Bargelds in Europa?
Na, man muss gucken, was mit dem Bargeld im Moment passiert. Wir haben einen Trend, der geht weg vom Bargeld. Man sieht das in allen Ländern in der EU, dass die Menschen Schritt für Schritt immer weniger Bargeld benutzen und selbst kleine Summen mit Karten oder mit anderen Bezahlmethoden bezahlen am Ende. Deutschland ist da noch etwas weiter hinten in diesem Trend, aber er ist eben auch da erkennbar. Ich glaube, dass dieser Trend unabhängig von dem ist, was die Politik gerne will, sondern manchmal ist es schlichtweg praktischer und eine jüngere Generation handelt da anders als eine ältere. Was die EU macht, ist im Moment den digitalen Euro einzuführen. Das heißt, die Möglichkeit, digital zu bezahlen, ohne auf letztlich amerikanische Überweisungssysteme wie American Express oder Visa zurückgreifen zu müssen. Sie schwört Stein und Bein, dass dieser digitale Euro nur ein Zwilling für den richtigen Euro, also für das Bargeld sein wird. Da kommt es bisher noch nicht zum Schwur, weil eben das Projekt noch nicht so weit ist. Und auch da befürchten Kritiker, dass natürlich das Bargeld irgendwann ins Hintertreffen geraten wird. Aber ich würde an der Stelle nochmal abwarten und sagen, am Ende werden die EU-Bürger entscheiden, wenn sie Bargeld weiter nutzen, dann führt auch kein Weg daran vorbei. Und die Einschränkungen, die muss man mit Argusaugen beobachten und eben dagegen angehen, wenn irgendwo die Bargeldnutzung eingeschränkt wird. Das ist aber im Moment in den Kinderschuhen und da wird noch etwas Zeit verrinnen, bis tatsächlich so etwas wie der digitale Euro kommt.
Es gab ja bisher bei EU-Vorgaben immer auch noch nationale Spielräume bei der Umsetzung des Single Rule Book. Das wird jedoch unmittelbar in allen 27 Mitgliedstaaten gelten. Wie ordnest du diesen Paradigmenwechsel ein?
Na, die EU macht schon Vorgaben, die Schritt für Schritt auf nationales Recht dann umgemünzt werden müssen. Und da ist sie dann auch ziemlich unerbittlich. Und in dem Augenblick, wo natürlich in einzelnen Ländern etwas Gestalt annimmt und in anderen noch nicht, ist entweder der eine, der Vorreiter ist, abgehängt und die anderen machen nicht mit, oder diejenigen, die zu spät mitmachen, sind abgehängt und die anderen sind schon voraus. Also es entsteht ein Druck natürlich, dass die Nationalstaaten auch mitmachen müssen, dass sie das, was die EU vorgibt, in nationales Recht umsetzen müssen. Und das gilt insbesondere bei Finanzsystemen, die so miteinander verzweigt sind, dass es nicht möglich ist, dass es dort lange Nachzügler oder eben schnelle Vorangeher gibt, sondern da wird sehr vieles notwendigerweise gemeinsam umgesetzt, sonst funktioniert es nämlich nicht.
Die Pläne der EU zur Bekämpfung von Geldwäsche. Im Gespräch war der Wirtschaftsjournalist und Konterfunk-Redakteur Oliver Stock. Besten Dank, Oliver.
Gerne.
Wenn aus staatlich geförderten Demokratieprojekten plötzlich Ermittlungsverfahren wegen politischer Gewalt werden, ist das dann noch ein Einzelfall oder bereits ein Systemfehler? Diese Frage stellt sich spätestens nach dem Anschlag auf den Brandenburger Antisemitismusbeauftragten, bei dem zwei leitende NGO-Mitarbeiter im Visier der Behörden stehen. Dazu der Kommentar von Thomas Hartung.
Es gibt politische Entwicklungen, die sich erst in ihrer Wiederholung als System erkennen lassen. Ein einzelner Fall mag Zufall sein, zwei Fälle wirken auffällig. Auch irgendwann entsteht ein Muster und genau an diesem Punkt steht die Bundesrepublik inzwischen beim Verhältnis zwischen staatlich alimentiertem Antifaschismus und politischer Gewalt. Nach dem Anschlag auf den Brandenburger Antisemitismusbeauftragten Andreas Büttner ermitteln die Behörden gegen zwei leitende Mitarbeiter einer sogenannten Demokratie-NGO. Das Familienministerium prüft nun Fördergelder und Verbindungen der Organisation. Das ist mehr als eine peinliche Episode. Es ist ein weiteres Symptom jener politischen Schieflage, die sich seit Jahren ausbreitet. Bemerkenswert ist dabei vor allem das Milieu, aus dem die Tatverdächtigen stammen. Staatlich geförderte Netzwerke aus NGOs, Demokratieprojekten und zivilgesellschaftlichen Initiativen, die von Politik und Medien seit Jahren moralisch geadelt werden. Genau dort entsteht zunehmend eine Mischung aus ideologischem Sendungsbewusstsein, institutioneller Immunität und politischer Selbstermächtigung. Die Bundesrepublik hat sich einen neuen Funktionärsstand geschaffen. Demokratiepädagogen, NGO-Aktivisten, Antidiskriminierungsbeauftragte und Extremismusexperten, die sich nicht mehr nur als Teilnehmer demokratischer Debatten verstehen, sondern als moralische Aufsicht über die Demokratie selbst. Demokratie fördern bedeutet dabei oft längst politische Steuerung. Wer sich gegen rechts positioniert, genießt automatisch einen Vertrauensvorschuss. Fördergelder, Medienrückhalt und kulturelle Immunität. Besonders aufschlussreich ist die soziale Zusammensetzung dieses Milieus. Immer wieder tauchen Fälle auf, in denen Personen aus staatsnahen Bildungs-, Erinnerungs- oder Sozialinstitutionen in gewaltförmige linke Szenen hineinreichen. Beim Berliner Überfall auf einen Aktivisten des Dritten Wegs arbeiteten Verurteilte unter anderem in der Gedenkstätte Sachsenhausen, im Zentrum für Holocaust-Studien oder als Jugendsozialarbeiter. Und dennoch folgt fast nie dieselbe gesellschaftliche Reaktion wie bei rechten Straftaten. Ein rechter Täter gilt sofort als Ausdruck eines gesellschaftlichen Problems. Ein linker Täter erscheint dagegen fast immer als bedauerlicher Einzelfall innerhalb eines grundsätzlich engagierten Umfelds. Genau dadurch entsteht eine doppelte Moralordnung. Nie spricht man bei solchen Fällen von einem linksextremen Vorfeldmilieu. Nie ist von toxischen Narrativen die Rede. Stattdessen herrscht fast immer derselbe Reflex: relativieren, psychologisieren, kontextualisieren. Gerade hierin liegt der eigentliche Skandal. Denn der Staat finanziert inzwischen politische Milieus, die Opposition nicht mehr als legitimen Teil demokratischer Konkurrenz betrachten, sondern zunehmend als moralisches Sicherheitsproblem. Dadurch verschiebt sich die politische Kultur insgesamt. Aus Dissens wird Hass, aus Opposition Delegitimierung, aus Kritik Desinformation. Das Gefährliche daran ist weniger die einzelne Straftat als die institutionelle Selbstgewissheit dieses Milieus. Wer sich dauerhaft für die moralisch Guten hält, verliert irgendwann die Fähigkeit zur demokratischen Selbstbegrenzung. Vielleicht liegt genau darin die eigentliche Ironie unserer Zeit. Ausgerechnet jene Milieus, die permanent vor Faschismus warnen, entwickeln zunehmend selbst eine politische Kultur der Ausgrenzung, moralischen Feinderklärung und institutionellen Säuberung. Und jede Gesellschaft sollte vorsichtig werden, wenn staatlich finanzierte Moraleliten beginnen zu entscheiden, wer überhaupt noch als legitimer Teil der Öffentlichkeit gelten darf.
Sie hörten einen Kommentar von Thomas Hartung. Es ist höchste Zeit für eine neue Apokalypse und weil Corona nicht mehr läuft und das Hunter-Virus keinen rechten Schwung aufnehmen will, muss der Klimawandel einspringen. Geht es nach der Paneuropäischen Kommission der Weltgesundheitsorganisation WHO, dann soll diese umgehend den internationalen Gesundheitsnotstand ausrufen. Das verbunden mit radikalen Maßnahmen, von der Umschichtung von Finanzströmen bis hin zur Überwachung von Lebensbereichen. Das klingt verdächtig bekannt nach einer drohenden Aushebelung rechtsstaatlicher Freiheiten. Einer, der diese Entwicklung seit Jahren genau beobachtet und dazu publiziert, ist Uwe Kranz. Er ist ehemaliger LK-Chef in Thüringen und war Experte bei Europol. Was er von den Plänen der WHO hält und wer von diesem globalen Notstandsmodus tatsächlich profitiert, darüber sprechen wir jetzt. Guten Tag, Herr Kranz.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Kranz, diese paneuropäische Kommission Klima und Gesundheit der WHO, die argumentiert zur Begründung dieses Schritts, der Klimawandel sei eine akute Krise und die Regierungen nehmen das Thema nur als chronisches Hintergrundproblem wahr, deshalb brauche es den formalen Notstand. Wie kann sich nun eine solche formelle Ausrufung der höchsten Alarmstufe auswirken? Ist das mehr als ein symbolischer Akt?
Nein, es ist kein symbolischer Akt. Ganz im Gegenteil, es ist sehr konkurrent mit dem, was die WHO in ihrem Pandemievertrag festlegen möchte, nämlich diesen One Health Approach, wo die WHO eine Zuständigkeit erhalten soll für die Tierwelt, für die Pflanzenwelt, für die Natur, für den Menschen. Also dieser One Health Approach ist also eine Allmacht Fantasie der WHO, die sie auch weiterhin verfolgt. Und das beste Anwaltschaftsschreiben hat ja unser ehemaliger Gesundheitsminister, Professor Karl Lauterbach, gemacht, als er gefordert hat, regelrecht gefordert hat, dass man einen Gesundheitsnotstand ausrufen müsse wegen der drohenden Gefahr für die Umwelt. Das sind natürlich Schreckensszenarien, die man im Kopf haben muss. Das ist eine Kompetenz, wie man im juristischen Bereich sagen würde, also die Zuständigkeit, sich zuständig zu erklären. Und wenn das tatsächlich käme, das wäre unglaublich schlecht. Die WHO-Kontrolle über Land- und Waldwirtschaft, über die Nutzung Wild- und Haustiere, über die Lebensmittelversorgung, und dann stehen wir ja kurz davor, dass wir künftig nur noch künstliches Fleisch essen dürfen und künstlichen Fisch, der aus irgendwelchen gemahlenen Würmern und Maden und anderem Getier hergestellt wird im 3D-Drucker. Das ist ja alles schon da, es ist nichts Neues unter der Sonne. Und das ist das, was die WHO gerne möchte. Die Zuständigkeit für die gesamte Umwelt und die Ausrufung einer entsprechenden Notstandsregelung.
In diesem Zusammenhang verwenden Kritiker gerne das Wort Klimatechnokratie, verbunden mit der Warnung, dass die klassischen Säulen unseres modernen Staates, Demokratie, Gewaltenteilung, Freiheitsgarantien, dass die dann abgelöst werden könnten. Erklären Sie uns, wie genau hebelt ein von Genf aus verordneter Gesundheitsnotstand dann die Mechanismen eines souveränen Rechtsstaates aus? Wie läuft das?
Ja, das geht in vielfacher Hinsicht. Allein schon die internationalen Gesundheitsvorschriften haben ja schon in großen Teilen die Möglichkeit den Staaten genommen, sich tatsächlich souverän zu verhalten. In juristischen Fachkreisen, speziell im völkerrechtlichen Wesen, spricht man ja davon, dass eigentlich noch die Souveränität bestehen bleibt bei den einzelnen Staaten, weil ja jede Maßnahme, die von der WHO angedacht und angeordnet, ja noch einmal von den jeweiligen Nationalstaaten kontrolliert und umgesetzt werden müsste. Aber das ist ein Irrglaube eigentlich, weil es hat ja bei Covid sehr deutlich sich unter Beweis gestellt, dass ein einziges Husten der WHO weltweit die Regierung dazu gebracht hat, sich gleichförmig zu verhalten und die Entscheidungen, die von der WHO kamen, unwidersprochen und klaglos als die Wissenschaften, Anführungszeichen, zu akzeptieren. Also die Souveränität unserer Staaten ist schon durch die internationalen Gesundheitsvorschriften erheblich gefährdet und wird erst recht mit dem Pandemievertrag, da wird das Ganze ja noch einmal mehr festgezurrt als mit der EGV. Es ist eine Erosion der parlamentarischen Prozesse. Sukzessive. Es wird also eine entsprechende Einrichtung geschaffen, die in Deutschland und in allen anderen Staaten auch die Maßnahmen der WHO überprüft und kontrolliert, ob die Mitgliedstaaten das auch ordentlich umsetzen. Es sind Kontrollorgane eingerichtet worden und werden eingerichtet. Ich erinnere nur an das berühmte Labor Spiez in der Schweiz und an die 121 US-Biolabore, die weltweit existieren und an Gain of Function betreiben. Das sind alles Ausläufe und Ausstrahlungen der WHO-Politik, alles zentral zu regeln. Und ja, Intransparenz hoch 3.
Sprechen wir über die Motivation dahinter. Es sterben weltweit jährlich hunderttausende Menschen an real bekämpfbaren Krankheiten wie beispielsweise Malaria, ohne dass die WHO dort einen globalen Notstand ausruft. Warum ist der Klimanotstand für internationale Funktionäre so viel attraktiver als die Bekämpfung konkreter Krankheiten?
Ja, ist umfassender. Der Klimanotstand, da kann man praktisch alles reinsubsumieren. Da kann man jede Maßnahme damit begründen. Da kann man jede Notstandsmaßnahme anordnen. Nur jeden zweiten Tag wird Auto gefahren oder es gibt Autobahnsperren übers Wochenende. Das sind alles Möglichkeiten. Und den CO2-Ausstoß hat man ja alles schon mal gehabt. Ne? Sie erinnern sich vielleicht, wenn Sie im entsprechenden Lebensalter sind, an den autofreien Sonntag, den wir mal damals hatten, in den späten 70er Jahren. Das ist alles, was dann kommen kann und kommen wird. Da werden die Haustiere eventuell geschlachtet, weil die alle CO2 ausatmen. Das ist eine gigantische Breite, die den Machern dieses Vertrages zur Verfügung stehen. Es ist die Militarisierung der Medizin darüber hinaus. Ich habe eben schon angesprochen, die Biolabore. Was ist denn anderes als der Versuch, die Verschmelzung von Militär, Gesundheit, Sicherheitsorganisationen, internationale NGOs, Private Partnership, Expertennetzwerke, der parlamentarische Prozess spielt keine Rolle mehr. Sie können gegen die WHO gar nicht gerichtlich vorgehen. Die haben sich ohnehin permanent und von Anfang an eine Immunität zugeschrieben, die sie schützt vor allem, was sie machen. Egal, was für Folgen daraus entstehen. Und sie sind nicht gewählt, können freihändig die Entscheidung treffen, ob hier ein Notstand besteht oder nicht. Das entscheidet der Tedros persönlich und völlig unabhängig und ist nicht angreifbar und ist nicht kontrollierbar. Und selbst diese Kommission, die er als eigene Anführungszeichen Kontrollinstanz im eigenen Haus hat, die hatten auch nicht gestoppt, als es darum ging, die Affenpocken als Krankheit von internationaler Bedeutung zu installieren. Die hat er dann 3 Monate, 4 Monate später wieder einfangen müssen, genauso wie er jetzt den Hantavirus wieder eingefangen hat. Jetzt sind sie mit Ebola aber wieder reingegangen, Gesundheitsnotstand ausgerufen, wegen 80 Toten in Kongo und in Uganda. Das sind die einzigen Fakten, die derzeit existieren. Da kann man vielleicht einen regionalen Notstand ausrufen, aber keinen internationalen Notstand. Wer hält denn diesen Mann auf? Keiner. Und jetzt sitzen sie wieder da, hinter verschlossenen Türen in Genf, und verhackstücken den neuen Vertrag, den sie nicht hinkriegen, weil in diesem neuen Vertrag der wichtigste Baustein fehlt. Das ist die Regelung über den Zugang zu Erregerstoffen und die Verteilung von entsprechenden Mitteln. Da geht es um viel Geld, es geht um Macht, es geht um Kolonialismus. Ist also eine internationale Machtfrage.
Der WHO-Bericht fordert auch den Aufbau von globalen Plattformen und Informationszentren zur Bekämpfung von sogenannter Desinformation. Jetzt, wenn man sich die ungenauen Schätzungen im Bericht anschaut, etwa zu hitzebedingten Todesfällen, da stellt sich die Frage, soll zu dieser Kontrollarchitektur, die Sie jetzt ein bisschen beschrieben haben, auch noch eine wirklich vollendete Zensurarchitektur dazukommen?
Das ist alles schon vorbereitet und steht auch in den internationalen Gesundheitsvorschriften ja drin, dass jeder Staat eine solche Einrichtung schaffen soll, in der überprüft wird, was in der Öffentlichkeit geäußert wird. Die öffentliche Aussage zu Zensurmaßnahmen wird ja immer drastischer, immer dreister, immer offensichtlicher ausgedrückt von unseren Politikern. Dr. Drosten hat gerade jetzt wieder mal gefordert, dass man nur noch Leute reden lassen darf, die in seinen Augen Experten sind, also Leute wie er. Und alle anderen dürften gar nichts mehr äußern in den Medien. Man müsse ein entsprechendes Kontrollmechanismus einrichten, mit dem man verhindern kann, dass also ungefragte kritische Geister sich öffentlich äußern. Es ist von Anfang an die WHO, ganz am Anfang 1948, als ein Mittel zur Depopulation der Welt. Das war die erste Aussage, die 1948 vom ersten Vorsitzenden oder Generaldirektor geäußert worden ist, dass seine dringlichste, vorrangigste Aufgabe sei, die Bevölkerungsentwicklung zu stoppen. Dieser Grundgedanke ist bis zum heutigen Tage in der WHO nach wie vor. Es ist eine Aufzucht eines Wolfs im Schafspelz. Der Zweck der WHO ist tatsächlich ganz früh schon formuliert worden. Und diese ganzen Krankheiten in dieser WHO, diese Korruptionsanfälligkeit, die Intransparenz, die Finanzierungsproblematik, 86% der Gelder der WHO stammen aus fremdbestimmten Quellen. Das heißt, die Spender können entscheiden, was die WHO damit machen muss und werden Zweckbestimmungen unterschrieben. Die WHO muss das dann entsprechend umsetzen. Ja, das Brot ich esse, das Lied ich singe. Der Einfluss der Spender kann ja nicht ausbleiben.
Es geht ja bei den Maßnahmen, die vorgeschlagen werden, auch massiv um das Umschichten von Steuer- und Finanzmitteln. Sie haben von Macht und Kontrolle gesprochen, die da errungen werden sollen. Geht es aber auch ganz banal um eine mächtige Lobbyorganisation für Branchen, die an dem verordneten Umbau verdienen wollen?
Ja, diese Verschmelzung von Militär und Big Pharma und gigantische Gewinne machende Gremien und NGOs, das ist das, was mir Sorgen macht. Wenn Sie sehen, in den USA, DARPA, WADA und große Pharmaindustrie, das Sagen übernommen über die WHO, und in der EU wird mit HERA ein ähnliches Instrument geschaffen. In der NATO spricht man auch mittlerweile über kognitive Kriegsführung und den Einsatz von KI. Das verschmilzt alles in einer Art und Weise, die einen Angst und Bange macht.
Sie haben die WHO bereits als gewissermaßen unantastbar beschrieben. Wenn sich jetzt nur der eine oder andere Hörer fragt, kann man da denn wirklich nichts dagegen tun, dann ist Ihre Antwort, nein, wir müssen einfach zuschauen.
Leider Gottes, die WHO ist so konstruiert worden, dass sie nicht angreifbar ist. Der einzige Weg, der WHO zu entgehen, ist, dass Amerika und Liechtenstein das ja ausgetreten sind. Bei dem Austritt der USA bin ich mir nicht ganz sicher. Die USA ist zwar ausgetreten, aber spielt irgendwo noch in einzelnen Gremien wohl eine Rolle. Aber immerhin, mit dem Austritt verbunden ist der Entzug von erheblichen Geldern. Und da sind wir von Deutschland und von China aus zwar deutlich eingesprungen. China hat, glaube ich, 500 Millionen reingebuttert nach dem Austritt der USA und Deutschland auch 200 und mehr. Sodass wir eigentlich, wenn wir alles einberechnen, auch die Gelder, die wir über die Weltbank einzahlen oder über andere Gremien und über die EU vor allen Dingen, da sind wir eigentlich schon einer der beiden wichtigsten Geldgeber für die WHO. Und niemand hat mehr die WHO gepusht, als es in der Diskussion um die internationalen Gesundheitsvorschriften ging, als Deutschland. Wir waren von vornherein als einer der ersten dabei, ob es Spahn war oder später Herr Lauterbach. Naja, er hat ja auch jetzt die Anwaltschaft angemeldet auf den Vorsitz.
Ironischerweise ist ja diese Forderung nach diesem Notstand zeitlich zusammengefallen mit dem Bericht des Weltklimarats IPCC, der seine eigenen extremen Maximalszenarien korrigieren musste. Das passt ja jetzt nicht ganz zusammen, in diesem Moment diesen Notstand auszurufen. Wie kann man sich das erlauben?
Aber es ist doch ganz lecker, das auszurichten zu dem Zeitpunkt, als die IPCC sich sozusagen still vom Acker macht, die WHO einsteigt und das Ganze noch forcieren will. Das ist diese Allmachtsfantasie. Im Grunde weiß jeder, dass diese Klimageschichte eine hochgerechnete Geschichte ist von einzelnen Wissenschaftlern, in Anführungszeichen. Es gibt viele, viele Gegenmeinungen, auch wissenschaftliche Gegenmeinungen, die aber dann nicht so richtig in die Landschaft passen, ne? Der Kampf gegen CO2, der Kampf für eine tolle Natur und die Abkehr von unseren Verbrennerautos und all die ganzen Maßnahmen sind alle nur gedacht, die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen und entsprechend zu einer Art Hörigkeit zu führen. Es ist ein ganz normaler Reflex schon, der Angst, der Notstand und dann die Offensive, entweder über den Impfstoff oder über irgendwelche Notstandsmaßnahmen zur Rettung der Umwelt. Und am Schluss geht es darum, dass gigantische Gewinne eingefahren werden von Einzelnen. Und im Hintergrund steht die Rockefeller Foundation, steht BlackRock, Vanguard und ähnliche.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO rückt den Klimawandel ins Zentrum ihrer Aktivitäten. Im Gespräch war Uwe Kranz. Besten Dank, Herr Kranz.
Ich danke Ihnen.
Das war Konterfunk aktuell am Mittwoch, dem 20. Mai. Wenn Sie dranbleiben, erwartet Sie heute ebenfalls im Programm unsere Sendung Lehrerzimmer. Dort geht es unter anderem um die politische Neutralität der Lehrer am Beispiel des Aktionsbusses des Zentrums für politische Schönheit. Zu Gast dazu ist der niedersächsische Bildungspolitiker Harm Rikena. Das Lehrerzimmer hören Sie heute um 8 und um 14 Uhr. Konterfunk aktuell kommt morgen wieder, dann begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Romy Arndt. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.